24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Professor Dr. Thomas vor dem Fenne ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen.
Danke, ich habe mich über die Einladung sehr gefreut.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe mal Ihre Titel und Bezeichnung herausgesucht und ich mache es einmal versucht vollständig und es wird nicht vollständig, aber Sie sind Universitätsprofessor, Klinikdirektor, Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, allgemeine Chirurgie, spezielle Unfallchirurgie, Handchirurgie. Dann sind Sie Notfallmediziner, ärztlicher Direktor im EVKB und MARA, soviel ich weiß, auch Ehemann und Vater. Welche dieser Rollen und Funktionen ist Ihre Lieblingsfunktion?
Naja, das sind ja alle Sachen, die sich, sag ich mal, in den letzten über 20 Jahren entwickelt haben.
War bestimmt nicht vollständig, oder?
Bestimmt nicht vollständig. Es entwickelt sich weiter, ja. Sodass ich eigentlich sagen kann, mein Herz schlägt natürlich für die Unfallchirurgie, aber mit der Zeit sind natürlich weitere Aufgaben dazu gekommen. Und mein Herz schlägt natürlich auch für die Familie und ja. Vier Kinder, die ich habe.
Vier Kinder, das ist eine schöne Anzahl, die kommen wir dann wahrscheinlich nochmal zu sprechen. Aber wenn wir mal ganz banal für mich anfangen, kann man mit einem Satz beschreiben, was ein Unfallchirurg eigentlich macht? Oder ist das schon zu komplex? Oder gibt es sowas ganz klar?
Nee, das kann man eigentlich gut beschreiben. Die Unfallchirurgie hat sich ja aus der Chirurgie entwickelt. Mhm. Also deshalb auch diese Überschneidung mit der allgemeinen Chirurgie. Ist dann irgendwann zum eigenständigen Fach geworden, hat mittlerweile mit der ursprünglichen Mutter der allgemeinen Chirurgie gar nicht mehr so viel zu tun. Und hat sich eher dann auch zu der Orthopädie hin entwickelt, sodass wir heute Unfallchirurgie und Orthopädie ein gemeinsames riesengroßes Fach, ich glaube das größte eigentlich, was es so gibt, abbilden und damit auch sehr viele Facetten. Der Kern der Unfallchirurgie ist eigentlich die Verletztenversorgung, die auch mal in Frage stand, ob sie sich vielleicht irgendwann gar nicht mehr so weit entwickelt und vielleicht die Unfälle immer weniger werden, weil die Verkehrsunfälle vielleicht immer weniger werden. Aber das ist gar nicht so, weil die Freizeitunfälle werden immer mehr. Es ist ein riesengroßes Gebiet. Im Kern ist es die Versorgung von Verletzungen, die man erleidet, akut erleidet und die dann auch zum Teil lebensgefährlich sein können. Und Ziel ist es halt, auch vielen jungen Patienten, die das ja auch betrifft, wieder die Teilhabe im Leben zu geben. Mhm. Also nach so einem Schicksalsschlag sozusagen so gut zu versorgen, dass die wieder arbeiten können, dass die und das ist halt das Schöne auch an der Unfallchirurgie, weil der Erfolg, den sieht man relativ schnell. Mhm. Ja, also es sind keine chronischen Erkrankungen, also in den meisten Fällen nicht. Natürlich können sich Verletzungen auch chronisch entwickeln. Aber letztendlich ist es, Menschen wieder mobil zu bekommen, Menschen wieder in das Leben zurückzubekommen, nachdem sie einen Schicksalsschlag im wahrsten Sinne des Wortes, weil ein Unfall ist ein unvorhersehbares Ereignis. Und
ist wahrscheinlich auch eine enorme Bandbreite von bis, weil man sich ja vorstellen kann, es gibt kleinere Unfälle, wo sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist etwas, das kriegen wir schnell und gut hin. Aber es gibt wahrscheinlich auch wahnsinnig tragische Schicksale, die ihnen begegnen und komplexe wahrscheinlich.
Genau, das macht auch den Reiz aus, weil wir ja im Prinzip bei uns hier auch als überregionales Traumazentrum alles versorgen. Natürlich, die Banalitätsverletzungen sind auch viel bei den niedergelassenen Kollegen in den Praxen. Alles das, was sich dann eben nicht mehr zur Banalität entwickelt, weil es zum Beispiel einen Infekt gibt oder weil sich was doch als schwerer herausstellt, als es initial vielleicht eingeschätzt worden ist. Und halt die großen Schwerstverletzten mit Mehrfachverletzungen, das sind alles Aspekte, die wir behandeln. Das ist natürlich unser Schwerpunkt, also die komplexen Sachen. Ja. Ja, dafür ist die Klinik auch da.
Man muss ja in so eine Komplexität, kann ich mir vorstellen, wenn so eine Mehrfachverletzung, also mehrere Traumata sind, irgendwie eine Struktur reinbringen. Gibt es da so eine Priorisierung, wo man sagt, wir kümmern uns jetzt erstmal darum und wir kümmern uns dann darum? Also ich meine, wichtig ist immer die Grundlage, sind wir uns einig, der Patient hat das Ding überlebt und es ist sozusagen auch eine Aussicht auf autonomes Leben da. Aber dann ist es sehr individuell oder gibt es da einen Fahrplan und man sagt, wir fangen oben an und arbeiten uns durch?
Also man muss sagen, dass gerade die Unfallchirurgie in den letzten 30 Jahren es geschafft hat, die Schwerverletztenversorgung in diesen Grenzsituationen sehr zu ordnen. Das heißt, es fängt schon im Schockraum bei uns an, dass jeder weiß, und das ist auch immer interdisziplinär, also da sind die Narkoseärzte dabei, da sind die Unfallchirurgen dabei, da sind Gefäßchirurgen dabei, Neurochirurgen. Jedes Fach, jede Fachdisziplin hat ihre ganz bestimmte Aufgabe. Wir als Unfallchirurgen gemeinsam mit den Anästhesisten organisieren das Ganze. Und deshalb sind wir so erfolgreich, weil wir wirklich uns das angeschaut haben, wie kann man das gezielt in einen gewissen Algorithmus bringen. Und darum ist zum Beispiel die Überlebensrate der Schwerverletzten von 30% tödlichen Verläufen weit unter 10% mittlerweile gedrückt worden. Und das ist ein sehr großer Erfolg. Die weitere Versorgung, wenn erstmal das Leben stabilisiert ist sozusagen, die hat natürlich was mit Erfahrung zu tun. Aber auch da gibt es ganz klare Prinzipien, die wir verfolgen. Und die nachgewiesenerweise, wissenschaftlich auch nachgewiesen, dann auch dazu führen, dass solche schweren Verletzungskombinationen auch überlebt werden können.
Also man merkt ja schon, dass natürlich auch mit einer gewissen Erfahrung auch immer mehr hineinkommen, wo man sagt, man wird auch sicherer in den Dingen. Aber man ahnt ja, das ist ja, kann man sich ja vorstellen, wenn ein Mensch nach so einem Unfall oder verschiedene Verletzungen hat, dass das ein unglaublich fragiles Gebilde ist. Also was ich sagen will, da muss ja dann wahrscheinlich auch jeder Handgriff sitzen, also im Sinne einer großen Verantwortung, egal wie viel Erfahrung man hat, weil ja eh schon viel verletzt ist und man will es ja nicht noch schlimmer machen.
Das ist richtig. Aber wie gesagt, diese Prinzipien, die sind eigentlich etabliert, dass wir am Anfang auch, so wie Sie es genau richtig gesagt haben, dass man nicht noch mehr kaputt macht. Das ist sogar ein Prinzip in der Medizin, was einen Namen hat, Damage Control. Mhm. Das kommt so ein bisschen aus der Militärgeschichte. Mhm. Und zwar angeschossene Schlachtschiffe.
Ja.
Die wieder in den Hafen zu bekommen, das war so ein Prinzip des Damage Controls, also ein Militärbegriff eigentlich, dass man möglichst nicht noch mehr Schaden in dieser vulnerablen Situation zufügt. Und das haben wir in der Medizin so übernommen, auch von dem Wording her. Und wir machen dann am Anfang relativ wenig, also möglichst kurze Operationen, die aber zum Beispiel das Bein oder die Blutung im Bauch stillen und das Bein stabilisieren, aber dann nicht mehr, sondern dann wird der Patient erstmal intensivmedizinisch stabilisiert und die Ausversorgung des Beinbruchs, die kann man dann ganz geplant auch eine Woche später machen. Und mit dieser Art, also das machen wir noch nicht so lange, vielleicht 20, 25 Jahre. Früher hat man gesagt, also so bin ich fast noch am Anfang ausgebildet worden, der Patient darf den OP nur ein einziges Mal sehen.
Ja, ja.
Und das hat aber dazu geführt, dass erhebliche Komplikationen aufgetreten sind, weil Sie können sich vorstellen, ein unerfahrenes Team in der Nacht hat dann die Aufgabe, alles zu richten, was da passiert ist. Das geht nicht. Das ist eigentlich gesunder Menschenverstand, dass das vielleicht der falsche Weg ist. Und das hat sich auch so bewiesen. Darum machen wir jetzt wenig in so einer Notfallsituation. Also wir stillen Blutungen, wir richten den Bruch wieder ein, aber wir machen keine komplette Ausversorgung. Und das ist so ein Grundprinzip in der Unfallchirurgie, was, wie ich es eben auch sagte, sehr erfolgreich ist und letztendlich dazu geführt hat, dass die Patienten heute mehr überleben, als sie es noch vor 20, 30 oder auch vor 50 Jahren getan haben.
Klingt ja an manchen Stellen so ein bisschen wie so eine gute Mischung aus Handwerk und künstlerisches Vermögen.
Danke für die Blumen. Ja, es ist dann im Prinzip für uns dann natürlich, als die im System arbeiten, ist es selbstverständlich.
Ja.
Also wir empfinden uns da jetzt nicht als Künstler.
Ja, gut, ich meine, dass Künstler hier so auf dem Ding, weil ich nehme an, sie haben ja vieles sicher auch schon gesehen und sehen vieles wieder, aber es gibt ja wahrscheinlich auch Fälle, wo man auch sagt, das habe ich noch nicht gesehen und hier kann ich zwar mein Erlerntes anwenden, aber es wird jetzt auch ein Kunstgriff, das so hinzukriegen, dass es gelingt.
Das ist eigentlich der Reiz, sich dann auch intellektuell damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht auch mal Wege zu gehen, die man vorher so nicht gewählt hat, weil man es aber abgewogen hat. Das ist immer ein Abwägen, ob der Weg der richtige ist Und es ist immer im Team, das ist ganz wichtig. Also ja, flache Hierarchien, jeder darf auch sagen, ist das so? Fragen sind nicht blöd, wenn man Fälle diskutiert, sind letztendlich immer zielführend und natürlich auch für die Ausbildung wichtig. Also insofern flache Hierarchien, also dieses Militärische, was ich eben erwähnte, ist so in der modernen Medizin natürlich nicht mehr en vogue und sollte auch nicht so geführt werden, das machen wir auch nicht.
Ja, wobei also mir es insofern logisch ist, weil man ja, also macht jetzt einen weiten Griff, aber wenn man so ein bisschen auf das 20. Jahrhundert anguckt, wo sich ja das gesamte System Krankenhaus eigentlich erst entwickelt hat in Richtung Gedanken, wir machen Leute gesund, wir helfen ihnen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Krankenhaus ja eher so eine Versorgungsanstalt für Leidende und Sterbende, bis auf die wenigen Ausnahmen Militärkrankenhäuser und ganz wenige Universitätskliniken, weil man in den Militärkrankenhäusern die Leute wieder fit machen musste für die Front. Von daher hat das für mich eine große Logik, im Ursprung die Dinge daherkommen.
Unseren Ursprung können wir da nicht und es ist natürlich auch, muss man sagen, durch die Kriegslage in Europa für uns plötzlich auch wieder so, dass wir hier in Deutschland auch Ukrainer versorgen, also Kriegsverletzte, dadurch auch Dinge sehen, die wir so in unserer Ausbildung wegen fehlendem Krieg eigentlich auch nie gesehen haben. Ja.
Das ist auch eine verrückte Entwicklung eigentlich. Also medizinisch kann ich mir vorstellen, durchaus hochinteressant, so paradox das jetzt klingt. Auch wenn man eigentlich sagt, na, das hätte man jetzt aufgrund der politischen Lage eigentlich nicht gebraucht. Ja. Mhm. Wie sind Sie es denn eigentlich geworden? Haben Sie sich einen Traum erfüllt als Unfallchirurg oder überhaupt als Arzt?
Nee, eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich über die Viszeral, also über die Bauchchirurgie, da habe ich mein AIP gemacht, wollte eigentlich Urologie später dann machen. Dafür brauchte man das Anerkennungsjahr in der Chirurgie. Und das hat bei mir dazu geführt, weil ich auch da wirklich einen sehr guten Chef hatte mit sehr viel Format, dass ich mich für die Bauchchirurgie begeistert habe. Ich durfte unheimlich viel operieren und habe dann aber gemerkt, weil ja das die Unfallchirurgie Teil damals noch der allgemeinen Chirurgie war, dass da eben dieses Direkte, also jemandem helfen und auch sofort das Ergebnis nach einer Operation relativ schnell beurteilen zu können. Das ist das, was die Unfallchirurgie halt auszeichnet. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich dann gesagt habe, das ist es eigentlich. Also auch jüngere Patienten, ja, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich das immer weiter verfolgt habe. War dann in Münster an der Uniklinik für insgesamt 14 Jahre sogar. Mhm. Hab da dann die große Unfallchirurgie, also mit allen Komplikationen, Komplexverletzungen, Polytraumaversorgung gelernt, war dann auch leitender Oberarzt über 8 Jahre. Ja, und damit ist es zu meinem Lebensinhalt geworden. Aber so einen vorgezeichneten Weg, dass ich gesagt habe, jetzt, das ist mein Traum oder sowas, schon während des Medizinstudiums, das war eigentlich nicht so. Mhm. Das war nicht so.
Aber der Weg zum Medizinstudium, der war schon irgendwie klar oder hatten Sie?
Der ist durch den Rettungsdienst gekommen. Ich habe Zivildienst hier bei der Johanniter Unfallhilfe gemacht, bin dann Rettungssanitäter gewesen. Ja, und habe dann auch Ausbildung gemacht, also war auch an der Landesschule der Johanniter, habe da dann während meines Studiums Rettungssanitäter ausgebildet. Vielleicht da auch so ein bisschen auch meine Begeisterung, Leute auszubilden. Mhm. Das hat sich dann weitergezogen, weil ich ja parallel habe ich immer das auch weiterverfolgt mit dem Rettungsdienst, war auch Notarzt über die ganzen Jahre, war dann später leitender Notarzt in Münster. Die Notfallmedizin hat natürlich auch was immer mit Unfällen zu tun und damit auch der Link wieder zur Unfallchirurgie. Ja, so hat sich das entwickelt. Also Sie sehen, was einem Spaß macht, das soll man verfolgen. Und dann kann es auch mal einen Umweg geben. Letztendlich ist es wichtig, dass man mit der Sache zufrieden ist, weil nur dann kann man auch für eine Sache brennen. Das ist einfach so.
Ja, also ich stelle mir das, ich habe ja in meinem Leben noch nicht in einem OP gestanden. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, jemanden aufschneiden zu müssen. Ich stelle mir das schon, für Sie ist das wahrscheinlich gar nicht so spektakulär, aber können Sie sich an Ihre erste OP erinnern, wo Sie so den ersten Schnitt gesetzt haben? Oder verblasst das mit der Zeit und wird das so selbstverständlich? Es gibt ja schon Leute, die fallen um, wenn sie einen Spritzer Blut sehen. Das wäre bei Ihnen jetzt nicht gut.
Naja, also wollen wir es mal so sagen. Also auch ein Medizinstudent entwickelt sich dahin, Dinge vielleicht zu ertragen, beziehungsweise auch solche Situationen überhaupt durchzustehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir am Anfang auch nicht leicht gefallen. Also auch ich hatte da meine befremdlichen Gefühle, auch im Medizinstudium. Gleichzeitig aber die Sache an sich, die so hochinteressant ist, so dass dann letztendlich, also das Interesse und zu wissen, wie es dann geht und wie es dann, wenn man es selber macht, ist sozusagen, das hat dann immer überwogen sozusagen. Also ich glaube auch, dass es ganz gesund ist, wenn man auch eine gewisse Scheu hat, am Anfang zu operieren und auch einen gewissen Respekt, einen Schnitt zu setzen, weil wenn man das sich nicht erhält, dann kann man vielleicht auch die Demut verlieren, die Sache dann auch umsetzen zu können. Ich glaube, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, was Sie eben sagten. Also auch das, was der Laie meint, was ja so unnatürlich ist, ist aber auch ein gewisser Teil, den man sich bewahren muss, um demütig zu sein gegenüber der Sache. Und nur dann, glaube ich, kann man auch gute Ergebnisse erreichen.
Sich über die Jahre da auch diese Demut zu bewahren, stelle ich mir schon als eine große Herausforderung vor, weil sie ja auch einem enormen Leid da begegnen. Und das ja, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, ist ja auch normal, dass man sich jetzt nicht über jede Geschichte so intensiv Gedanken machen kann, weil man auch seine Arbeit machen muss. Aber das klang ja gerade an.
Also
die Schicksale gehen ja doch mit.
Ja, man braucht eine professionelle Distanz, das auf jeden Fall. Aber diese Demut ist mir auch in der Ausbildung der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte sehr wichtig, sich immer wieder zu hinterfragen. Und es gibt diesen alten Spruch, wer sich sicher ist, hat schon verloren. Das ist so eine Geschichte, die wirklich auch als Operateur ganz wichtig ist, dass man sich immer wieder hinterfragt, mache ich das jetzt richtig? Gehe ich zu weit? Gehe ich nicht zu weit? Das ist eigentlich das Schwierige, das sich zu bewahren und auch immer wieder zu hinterfragen. Weil die Titel, die Sie am Anfang da aufgezählt haben, das sind halt Titel. Das Ergebnis für den Patienten ist ein ganz anderes. Und deshalb ist es wichtig, immer sich auch selber wieder zu hinterfragen, ist die Qualität richtig, ist das Vorgehen richtig, und nur dann wird man besser und dann kann man auch gute Arbeit leisten. Schicksale sind da, aber da ist es in der Situation der Versorgung eigentlich nicht das, was einen wirklich beschäftigt, sondern eigentlich nur, wie kommt man zum Ziel, dass es dann auch gut wird.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen. Das mag jetzt ein bisschen Vergleiche hinken ein bisschen, aber wenn ich eine Beerdigung halte, muss ich auch in einer professionellen Distanz sein. Das Schicksal berührt mich, aber es kann mich nicht so bewegen, dass ich meine Arbeit dabei mache. Ja, also
genau.
Verstehe ich. Schon durchgeklungen ist ja ein bisschen auch Ihre Leidenschaft für die Ausbildung, den Nachwuchs zu fördern. Jetzt hat Ihnen ja, weiß ich gar nicht, dass auch das Leben ein bisschen in die Wiege gelegt, dass Sie schon hier waren und dann ist Bielefeld auch zur Universitätsmedizin geworden. Würden Sie das auch ein bisschen als einen Glücksfall für sich beschreiben?
Naja, die Bestrebungen in Bielefeld waren ja schon immer da. Ich wusste, als ich hier mich für Bielefeld entschieden habe, also für Bethel entschieden.
Wie lange sind Sie jetzt hier?
10 Jahre.
10 Jahre.
Dass ja schon Konstrukte überlegt waren mit Bochum zusammen. Da wurde dann ja auch die Bewerbung abgegeben, aber letztendlich hat man sich dann ja für Minden und Herford entschieden. Natürlich ist das ein Glücksfall. Ein Glücksfall insoweit, als auch die, sag ich mal, wissenschaftliche Tätigkeit, die ich nie verloren habe, dann auch fortgeführt werden konnte. Also ich hatte ja schon, also Bethel ist ja Maximalversorger, hatte immer akademisches Niveau, hat das, glaube ich, auch in seinen Grundsätzen verankert, wissenschaftlich zu arbeiten. Insofern war es schon ein Boden, der da vom Bethel aus gegeben war. Und die Maximalversorgung ist ja auch die universitäre Versorgung. Und dass dann das jetzt bestätigt worden ist durch die Neugründung der medizinischen Fakultät, ist natürlich toll. Also insofern auch ja ein bisschen Schicksal sozusagen. Das dann weiterzuführen, was man sowieso auch schon vorher machen durfte, also wissenschaftliche Arbeit.
Sie sind ja maßgeblich beteiligt jetzt von unserem Haus aus mit an der Entwicklung der medizinischen Fakultät. Wenn wir mal so ein vorläufiges Resümee ziehen, die ersten Studierenden sind jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren da oder seit 3 Jahren sogar schon. 3 Jahre schon. 21 ging das schon los, 21 Wintersemester. Wir sind jetzt 24. Wo stehen wir denn? So, wo würden Sie sagen? Sind wir noch in den Kinderschuhen oder werden wir schon langsam jugendlich oder?
Naja, wollen wir es mal so sagen, wir sind in den Kinderschuhen nach 3 Jahren, oder jetzt die
ist dritte, wie beim Menschen.
Die dritte
Kohorte
Studierenden, das ist noch am Anfang. Aber wir werden, glaube ich, auch beachtet, weil, glaube ich, das Gesamtkonzept ein gutes ist. Die Universität und auch wir als Träger, vielleicht auch aus Fehlern, die an anderen Standorten gemacht worden sind, gelernt haben. Da hatten wir den Vorteil, uns da zu orientieren und auch gemeinsam immer das Ziel hatten, dass wir hier in Bielefeld hochrangige beziehungsweise auch gute Ausbildung für die Studierenden und gleich am Anfang dann auch mit klinischer Beteiligung durchführen wollen. Wir sind da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wir werden auch sozusagen beobachtet von anderen, die sagen, nö, das läuft eigentlich in Bielefeld für diesen Kinderschuh ganz gut an.
Und ist das eigentlich für Bielefeld was sehr Exklusives, dieser Studiengang, dass man sich entschieden hat, man geht ab dem ersten Semester in die Klinik, oder ist das mittlerweile ein verbreiteres
Modell? Also es gibt das ja an einigen Standorten, auch klassischen Universitäten, die das verfolgen. Und ich glaube, es hat sehr viele Vorteile, weil man früh die Verbindung hinbekommt zwischen theoretischer Wissensvermittlung und der angewandten Medizin. Wir sind ja als Stütz- und Bewegungsapparat, also das Fach Orthopädie und Unfallchirurgie, ist im ersten Semester schon aktiv. Und wir haben uns so ein bisschen angeglichen an die anatomische Ausbildung. Das heißt, wir lehren zum Beispiel Verletzungen der Wirbelsäule, kurz nachdem der Anatom die Wirbelsäule erklärt hat. So dass es dann natürlich auch für mich wesentlich einfacher ist, die Anatomie präsent ist, dann auch die Verletzungen darzustellen. Und ich glaube, diese Verbindung, was in dem klassischen Studiengang alles so ein bisschen auseinandergezogen ist, dass man dann 3-4 Jahre später sich erinnern muss, wie war denn das eigentlich genau?
Man musste sich am Anfang erstmal durch die Anatomie büffeln, klassischerweise, dann irgendwann im vierten Semester.
Alle Theorie, also theoretischen Fächer, Biochemie etc. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass der Biochemiker die Vorgänge erklärt und dann der Kliniker sofort dazu sagen kann, das ist das, was mich daran interessiert, wenn ich einen Patienten behandle. Und dieser Connect, also dieses enge Verzahnen, das verbessert schon, glaube ich, das Verständnis und auch, dass man sich erinnern kann am Ende seines Studiums an die wesentlichen Sachen, die wichtig sind für das Berufsleben.
Wenn das Studium geschafft ist, was macht's denn für junge Assistenzärztinnen und Assistenzärzte vielleicht reizvoll, hier bei uns zu bleiben und in Bielefeld zu sein? Aus Ihrer Sicht. Sie sind ja auch Bielefelder, wenn ich das richtig weiß. Ne? Sie haben
zwar Bielefelder,
den Weg über Münster genommen, aber sind wieder zurückgekommen.
Ich bin immer ein bisschen in der Region geblieben. Also Westfalen und Ostwestfalen und so liegt mir sehr nah. Das war aber auch Zufall. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, die Region ist natürlich attraktiv. Was sollen Ostwestfalen auch anders sagen?
Ja, natürlich.
Das Gute ist ja, dass wir jetzt über diese kleine Kohorte am Anfang, also diese 60 Studierenden, das wird natürlich noch größer. Und das ist ja auch, sag ich mal, der politische Wille, der damals auch formuliert worden ist, diesen Klebeeffekt in der Region zu verursachen. Aber ich glaube, darauf brauchen wir uns gar nicht so sehr zu verlassen, weil wir die Studierenden auch sehr persönlich kennenlernen über halt den sofortigen Kontakt zur Klinik. Auch viele Studierende machen zum Beispiel studentische Hilfsjobs, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Klinik in unserem Haus. Darüber beginnt schon früh eine Vernetzung. Und ich verspreche mir davon eigentlich, dass die Leute, die dann sagen, ja, Unfallchirurgie, Orthopädie, das ist ein tolles Fach, dass die dann auch später sagen, ja, da entscheide ich mich auch für mein Berufsleben für. Das ist immer abhängig von Personen, von Köpfen. Aber letztendlich ist das, was in jedem Fach letztendlich die Chance ist, dass wir die Besten sozusagen, die dann das Studium vielleicht sogar für uns gewinnen können. Und diejenigen, die sich anders entscheiden, die haben dann auch wieder ihre Gründe. Aber ich glaube, dass die Zahl oder der Anteil gar nicht so gering sein wird, weil wir sind eigentlich so, was die drei Häuser anbelangt, sehr attraktiv, weil man eigentlich alles machen kann, was man sich wünscht.
Wenn ich nochmal auf den speziellen Ihre Funktion als ärztlichen Direktor komme, was macht man da eigentlich so? Das ist ja eher so ein Zusatz, oder? Das ist ja auch nichts, was man sich so einfach aussucht,
genau,
oder?
Ich sage immer scherzhaft im Nebenamt. Das führt natürlich, sag ich mal, dass die arbeitstägliche Zeit umso weiter in den Arm drückt, man gestaltet. Ich glaube, das ist so, dass das, was mich am meisten daran reizt, dass man Dinge beeinflussen kann, dass man größere Entwicklungen beeinflussen kann. Es geht natürlich aber auch als ärztlicher Direktor ums Tagesgeschäft, wo ärztliche Dinge geregelt werden müssen, ob das Weiterbildung ist, ob das Krankenhausplan ist aktuell und andere Dinge.
Jetzt haben Sie ja schon eine ganze Menge Klinikgeschichte mitbekommen, jetzt gar nicht nur bei uns, natürlich hier viele Jahre, aber auch in Münster. So insgesamt, wenn Sie auf die Entwicklung gucken, wo entwickelt sich Krankenhaus denn hin in Zukunft? Wie sieht nun ein Krankenhaus in 10 Jahren aus?
Das ist die große Frage. Das, was passieren muss, ich glaube, darüber sind sich alle Beteiligten im Gesundheitswesen einig. Wichtig ist, dass diese Entscheidungen unter Qualitätskriterien getroffen werden. Und Sie wissen selber, Qualität zu definieren, ist oft schwierig. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir uns im Krankenhaus, glaube ich, darauf beschränken müssen, die wirklich wichtigen, lebensbedrohlichen, schwer zu therapierenden Dinge auch zu behandeln. Mhm. Das ist dann die Maximalversorgung. Mhm. Und durchaus kann das Ganze dann auch ein bisschen kleiner werden, wenn wir uns darauf konzentrieren, weil das ist eigentlich unsere Profession als Krankenhausärzte, dass wir die komplexen Sachen, dass wir das Schwierige lösen. Mhm. Und deshalb ist es ja bisher auch so, dass fast zu 90% die Ausbildung junger Ärzte im Krankenhaus stattfindet und eben nicht in der Niederlassung, wo eben weniger schwere Sachen behandelt werden. Wir müssen auch da in Zukunft dahin kommen, dass wir gemeinsam mit dem Niedergelassenen, also diese Trennung muss auch zunehmend aufgehoben werden, dass wir mehr zusammenarbeiten und nicht gesagt wird, ich bin niedergelassen, du bist Krankenhausarzt und andersrum, sondern wir müssen da zu Netzwerken kommen, die sich ergänzen. Aber man muss im Krankenhaus nicht alles machen. Mhm. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren, weil es auch sehr ökonomisch getriggert war, häufig fehlentwickelt. Und wir sehen jetzt halt, dass man viele Dinge eigentlich ambulant durchführen kann und dafür nicht das Krankenhaus eigentlich ursprünglich auch gedacht war. Das Krankenhaus ist eigentlich der Ort, wo wirklich es nicht anders möglich ist, die Patienten so zu behandeln mit dem Grund, warum sie ins Krankenhaus kommen. Und das sind die großen, schweren Erkrankungen, die großen Verletzungen, was mein Fach betrifft, die großen gelenkerhaltenden oder gelenkersetzenden Operationen, die großen Wirbelsäulenoperationen, die kann man nicht ambulant machen und die wird man auch nie ambulant machen können. Mhm. Das wird auch dann so bleiben.
Ja. Also ein unglaublich vielfältiger Überblick über Ihre verschiedenen Arbeitsschwerpunkte. Eingangs hatten wir schon erwähnt, jetzt sind Sie aber auch noch Ehemann und Vater und haben ja auch noch ein Privatleben daneben. Wann schaffen Sie das eigentlich noch?
Ich glaube ganz gut. Ja. Ich glaube ganz gut. Ja, es ist so der Ruhepol im Prinzip und diesen Ruhepol und die Zeit dafür, die nehme ich mir schon. Auch wenn die in gewisser Weise begrenzt ist. Meine Frau ist aber auch Ärztin, die ist Anästhesistin. Und wir haben uns sozusagen quasi auch im OP kennengelernt. Insofern ist das Verständnis, was durch meine Frau da ist, schon nicht schlecht.
Und wenn ich mir jetzt den privaten Thomas vor dem Fenne vorstelle, der mal abschaltet und sagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes, wo würde ich Sie entdecken?
Wahrscheinlich mit meinem jüngsten Sohn beim Fußballspielen.
Ah ja.
Oder auch beim Glas Wein mit meiner Frau abends. Ja.
Aber nicht beim Bergsteigen oder Segelfliegen, sondern eher in
weniger,
den
auch nicht, geerdeten Dingen. Auch nicht Paragliding oder sonstige Sachen. Also ich bin da schon, ich meide dann Risikosport.
Ja, aber Sie kennen ja vielleicht ein paar Unfallchirurgen, die Ihnen helfen würden, in deren vertrauensvolle Hände Sie sich geben würden. Herzlichen Dank für das Gespräch. Das war ein unglaublich spannender Überblick über das Fach der Chirurgie. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.